Ich möchte heute Morgen einen dritten Teil geben, einen kurzen Rückblick geben über das, was wir in den letzten beiden Wochen besprochen haben aus dem Hebräerbrief in Kapitel 5. Wir haben hier angefangen, über die Anfangslehren des Christus zu sprechen, damit wir einfach noch einmal, weil man muss immer wieder zurückkommen auf das ABC, weil immer wieder hat man auch neue Leute. Aber man muss natürlich auch wissen, auch wenn du es schon mal gehört hast und so weiter, meine, die Bibel ist nicht, wir haben noch nicht weitere Kapitel hinzugefügt. Ist immer noch dasselbe Buch, das zusammengestellt worden ist und aufgeschrieben worden ist vor 2000 Jahren. Aber immer wieder gebiert es was Neues. Wenn man mit dem Heiligen Geist hört, dann wirst du immer wieder Neues entdecken und eben auch Neues hören, was der Heilige Geist dir offenbaren kann. Werde niemals zu einem Gläubigen, der sagt, ja, nein, ich kenne das schon alles, ich habe schon alles so gelesen. Weißt du, wie viel Mal ich schon die Bibel gelesen habe in den letzten 40 Jahren? Aber ich sage nicht, ja, nein, das kann ich schon. Nein, immer wieder von Neuem öffne ich das Wort und sage, Heiliger Geist, offenbare du mir aus deinem Wort, was du für mein Leben hast. Und dass ich mit jedem Tag von Neuem einfach wachse und zunehme. Wisst ihr, dass wir dieses Wort im Himmel auch haben werden? Das, was da auf Erden nicht kapiert hast, das wird dir im Himmel mitteilt werden. Da hätte ich jetzt Nachhilfeunterricht für einige von euch. Ja. Aber es heißt, sein Wort ja, wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort vergeht nicht. Und er hat gesagt, sein Wort ist Geist und Leben. Worte inspiriert vom Heiligen Geist. Halleluja. Ich freue mich auf einige Schulklassen zusammen, vielleicht mit Paulus sogar, ja. Oder Jesus natürlich persönlich auch, aber wahrscheinlich der Paulus und andere auch, die dann dieses selber uns vortragen werden. Im Himmel. Glory to God. Amen. Lesen wir Hebräerbrief Kapitel 5, ja, einen kurzen Einstieg, den der Schreiber vom Hebräerbrief uns gibt. Er sagt hier ab Vers 11, darüber haben wir viel zu sagen, also er möchte gerne noch weiteres mitteilen, aber er sagt, und es lässt sich schwer darlegen oder erklären, weil man schwer im Hören träge geworden ist. Denn während ihr der Zeit nach Lehre sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Worte Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede oder das Wort der Gerechtigkeit unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also hier wird uns schlicht und einfach mitgeteilt, dass wir wachsen sollen. Wir sollen reifer werden. Es gibt einen Plan, welches Gott für uns hat. Du hast noch nicht alles begriffen. Auch ich habe noch nicht alles begriffen. Je mehr ich lerne, umso mehr lerne ich, was ich nicht weiß. Ja? Also ist mir mehr bekannt, was ich noch zu lernen habe. Also wir müssen unsere Sinne üben, zu unterscheiden oder zu erkennen, was das Wort eben auch ausmacht. Und hier geht es darauf ein, was die Anfangslehren sind, die Grundpfeile sind des christlichen Glaubens. Und wir werden feststellen, sie basieren eigentlich auf alles, was bereits schon im Alten Testament gegeben worden ist. Lesen wir hier kurz mal rein ab Vers 1 in Kapitel 6. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen oder Taufen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Also er sagt hier, der Grund wird gelegt mit diesen sechs Grundlehren, Anfangslehren des Christus. Und eines ist sehr interessant, alle sechs stammen bereits schon aus dem Alten Testament. Das ist nicht irgendwas Neues, sondern auf dem basiert eben auch schon alles, was Gott bereits schon mitgeteilt hat. Deswegen braucht man das nicht noch einmal mitzuteilen. Dieser Hebräerbrief wurde an hebräische Christen geschrieben. Und als hebräische Christen wurden sie geschult in den ganzen jüdischen Lehren. Und die Grundlehren, die wir übernehmen im Christentum, weil das Christentum ist nicht hätte nicht eine neue Religion werden sollen, sondern sie hätte einfach entstammen sollen aus dem Judentum. Aus dem Judentum. Jesus ist die Erfüllung nämlich, alles, was im Alten Testament steht. Er sagt, ich bin gekommen, nicht um das Gesetz oder das Wort aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz oder das Alte Testament zu erfüllen. Zu erfüllen. Also all diejenigen, die sagen wollen, das Alte Testament ist nicht von Bedeutung, stimmt hin und vorne nicht. Jesus nach seiner Auferstehung, als er zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist, er nahm sich Zeit mit denen zu erklären, alles, was über ihn geschrieben stand, im Alten Testament, in den Psalmen, im Gesetz und in den Propheten. Es steht so vieles hier drin, was der Herr offenbaren möchte. Und damit hat der Schreiber hier eigentlich aufhören müssen. Er fing an zu erklären über Jesus, wie er nach der Priesterordnung Melchisedeks hervorkam. Und manche von uns fragen, was ist das und wie und so weiter. Und er sagt, okay, ich muss es lassen, ich würde gern tiefer gehen, ich würde gern noch mehr darüber erzählen, aber ich kann es nicht, weil man eben diese Grundlehren, man ist dabei, wieder abzuweichen. Was sind sie hier? Einmal heißt es hier, die Buße von toten Werken. Tote Werke sind Dinge, die man tut, nur um Gottes Gunst zu verdienen. So viele gläubige Christen leben immer noch unter den 10 Geboten. Die 10 Gebote sind nicht mehr für uns ausschlaggebend, sondern das eine Gebot, das Jesus uns gab, das all die 10 Gebote erfüllt. Indem er sagte, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer das tut, erfüllt schon alles. Jesus wurde ja einmal gefragt, also eine Fangfrage sollte es eigentlich sein. Er wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot in der ganzen Alten Testament, ja, für die Juden? Und es gibt 613 Gebote haben sie. Und Jesus sagte, dass man Gott lieben soll mit ganzem Herzen und seinem Nächsten wie sich selbst. Das steht da im Alten Testament. Und die mussten antworten und sagen, eigentlich stimmt es, weil mit dem erfüllt sich das Ganze. Mit dem erfüllt sich das Ganze. Und genauso auch für uns, wenn wir hier lesen, Buße von toten Werken, was heißt das? Dass wir aufhören, Gottes Liebe, Gottes Gunst, Gottes Heilung, Gottes Vergebung, was auch immer es ist, zu verdienen mit unseren Werken. Auch mit unserer Buße alleine verdienen wir es nicht. Manche meinen, wenn ich genügend weine, wenn ich genügend schluchze, wenn ich genügend irgendwas tue, ja, mit dem werde ich Gottes Vergebung verdienen. Wenn es mir genügend Leid tut, werde ich dann Gottes Vergebung verdienen. Nein, du kannst nicht Gottes Vergebung verdienen durch deine Buße und durch deinen Wehmut, den du darbringst. Jesus schenkt es, seine Vergebung ist auch Gnade uns gegeben. Sag mal Gnade. Amen. Und so das Zweite, was er hier sagt, ist Glaube. Buße und Glaube. Buße heißt Umkehr, das heißt 180 Grad drehen und eine neue Richtung gehen. Welche Richtung soll man denn gehen? Glaube an Gott. Einmal an Gott glauben. Was heißt an ihn glauben? Nicht einmal nur von ihm denken, sondern Gott glauben, das ist das Wort Vertrauen, das heißt eine Beziehung mit ihm. Leben, tagtäglich. Wisst ihr, dass das ganze Alte Testament aufgebaut ist auf Glauben? Es fing an mit dem Glauben Abrahams. Abraham wird auch im Neuen Testament erwähnt, als der Vater unseres Glaubens. Manche sehen nur im Alten Testament nur die Gebote und die Gesetze und alles, was man tun musste. Das muss man alles wegtun. Nein, Jesus erfüllte es, aber das ganze Alte Testament basiert eben auch auf dem Glauben. Auf dem Glauben. Gott wusste nämlich, dass die Juden niemals all die Gesetze halten werden. Sie werden versagen. Und wer in einem Punkt versagt, der hat in allem versagt. Das ganze Kartengebäude fällt zusammen. Man kann nie gut genug werden. Und so hat Gott ihnen das Gesetz gegeben, so wird es uns im Neuen Testament auch erklärt, wurde ihnen das Gesetz gegeben, um ihnen zu zeigen, die schaffen es nicht, gut genug zu werden für Gott, den Allmächtigen. Deswegen braucht man einen Erlöser. Und deswegen soll man Ausschau halten nach dem Erlöser, der kommen wird, der Messias. Und der kam in der Person Jesus Christus, der dann am Kreuz die ganze Schuld von uns getragen hat und uns Gnade geschenkt hat. Gerechtigkeit ohne Verdienst unserer Seite. Also Buße und Glaube, die gehen Hand in Hand. Das hat zu tun mit unserer Beziehung zu Gott. Die nächsten zwei, die wir auch schon angeschaut haben, ist die Lehre von Taufen. Taufe heißt, dass man aufgenommen wird in eine Gemeinschaft. Dass man ein Teil wird von einem Ganzen. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Und heutzutage gibt es Bewegungen, die gegen Gemeindegründungen sind, gegen Gemeinde. Ja, jeder sollte sich einmal nur treffen zu Hause oder kann einfach nur alleine irgendwo mit dem Herrn unterwegs sein. Das Christentum ist kein Einzelgängerglaube, obwohl jeder Einzelne muss sich dafür entscheiden. Aber der christliche Glauben ist eine Gemeinschaft. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Miteinander. Jesus will eine Familie haben. Er hatte 12 Jünger, die bei ihm waren, die mit ihm waren, wo er unterwegs war. Die Gemeinschaft und die Gemeinde, die entstanden ist in der Apostelgeschichte. Die Gemeinde, zu denen Paulus auch schreibt, alle seine Briefe im Neuen Testament. Es ist ein Miteinander unterwegs sein. Das ist, was Taufen bedeutet. Man wird aufgenommen. Man tauft sich nicht selber unter der Dusche. Heiliger Geist, ich taufe mich jetzt. Nein, so eine Taufe heißt, man wird aufgenommen. Das haben wir auch gerade letzten Sonntag wunderbar einfach auch erlebt. Leute, die sich bereit erklärt haben, zu sagen, ich will in die Jüngerschaft des Herrn hineingehen. Aber dann haben wir auch Handauflegung. Handauflegung, welches bedeutet, dass man nicht nur selber gesegnet werden von anderen, das hat auch zu tun mit Gemeinschaft, sondern dass auch Gott durch dich wirken möchte, durch Handauflegung, andere Menschen berühren, mit anderen Menschen in Verbindung kommen. Seht ihr, Taufen, Handauflegung hat zu tun mit Gemeinschaft, mit einem Miteinander, teilen das, womit der Herr dich gesegnet hat, dass du diesen Segen auch weitergibst. Er will, dass wir Hände auf die Kranken legen. Er will, dass wir Menschen segnen durch Handauflegen. Berührung, Begegnung, Miteinander. Du musst natürlich wissen, wenn der Teufel etwas angreifen will, dann greift er die Säulen an, die grundlegend sind für den christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist die Erfüllung all dessen, was im Alten Testament geschrieben ist. Und der Schreiber hier sagt, ich kann mit euch, Hebräer, Christen, hier nicht weitergehen, weil er die Anfangslehren, die Säulen des Glaubens, womit ihr bereits schon im Alten Testament als Juden eigentlich sollten festgesetzt haben in eurem Leben. Ihr habt die noch gar nicht richtig begriffen. Wie wollt ihr dann weiterkommen? Wie wollt ihr dann weiter wachsen allem? Und genauso ist es wichtig für uns. Und dennoch sieht man das im christlichen Glauben in der heutigen Zeit, dass man oftmals wegkommt von Buße, dass es einem auch leid tut, aber dass man eine echte Buße macht, nicht nur sagt, es tut mir leid, aber man lebt weiterhin so, wie man bisher gelebt hat. Buße heißt wirklich eine Umkehr zu einem Glauben, zu einer Verwandlung, zu einem Vertrauen zu Gott, mit Gott jeden Tag leben. Dein Bekenntnis vor 10 Jahren nützt dir nichts heute. Das ist, was dein Bekenntnis heute Morgen gewesen ist. Deine Anbetung letzte Woche nützt nichts heute. Das ist altes Brot. Deine Anbetung heute Morgen ist gefragt. Dein Herz für Gott heute Morgen ist gefragt. Nicht das, was letzte Woche, letztes Jahr oder vor 10 Jahren gewesen ist. Bist noch da? Deswegen bewahre dein Herz über alles andere. Und fall nicht in die Grube hinein, welches der weise Salomon hineingefallen ist. Ja? Der törichte Weise, den es jemals in der Geschichte gegeben hat. Ja? Als er wegfiel von Gott. Warum? Weil er nahm seine Aufmerksamkeit von Gott weg. Und vieles will unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und da müssen wir wirklich schauen, weil der Tag wird kommen, an dem wir diese Welt verlassen werden. Und wie werden wir diese Welt verlassen? Mit einem Glauben im Herzen an Jesus Christus? Das hat Jesus selber gesagt. Wenn er wiederkommt, wird er Glauben finden auf Erden. Ich sagte dem Herrn, ja, bei mir wirst du es finden. Es gab eine Zeit, dass der Glaube nur noch da war in einer Familie auf dieser Erde. Das war ein Mann namens Noah und seine Familie. Gott wartet und die ganze Welt kam weg von dem Glauben an Gott, bis auf einen Mann und seine Familie, Noah. Da sagt er, ich muss etwas unternehmen, damit die Welt, damit die Menschheit überhaupt noch gerettet werden kann. Und so fing es dann neu an. Halleluja. Also der Herr wird Glauben bei mir finden. Da habe ich mich dafür entschieden. Wie sieht es bei dir aus? Amen. Wir kommen zum nächsten hier. Wie gesagt, wir werden eines Tages diese Welt verlassen werden. Unser Körper, ja, nimmt ab. Man wird eines Tages, wird man diesen Körper verlassen müssen. Der Bildschirm wird schwarz werden. Der sagt hier eben die nächsten zwei. Es heißt, die Lehre der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Totenauferstehung. Eigentlich ist das eine gute Botschaft. Also denke nicht an Zombies. Ja? Wer nicht aufstehen? Nein. Totenauferstehung sind keine Zombies. Aber Es ist eine Grundlehre, bereits schon im Alten Testament, dass die Toten auferstehen werden. Schau mal in das Buch Daniel. Daniel schreibt davon in seinen letzten Gedanken, die er hier festhält. Daniel und Kapitel 12. Ich lese sie hier. Kapitel 12, Vers 1 bis 4. Oder lesen wir, 1 bis 4. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Lande des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Es gibt ein ewiges Leben. Es gibt ein ewiges Leben. Und hier heißt es, sie werden auferstehen, sie werden aufwachen zum ewigen Leben. Die Botschaft vom christlichen Glauben beginnt damit, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Nicht einmal nur aus einem Geistwesen, sondern wir alle wissen, die Botschaft ist die, dass das Grab leer war. Wenn das Grab leer war, heißt es, dass der Leib, der menschliche Leib, den Jesus hatte während 33 Jahre und nachdem er gekreuzigt wurde, in die Gruft gelegt, dass dieser Leib, dieser physische Leib, nicht mehr da war. Und Jesus zeigte sich dann auch später seinen Jüngern mit dem Leib, den er gehabt hat. Aber dieser Leib war nicht einmal dann nur ein physischer Leib, der umgebracht werden kann, der sterben kann, wie Jesus auch am Kreuz starb, sondern dieser Leib wurde zu einem auferstandenen Leib. Und die Totenauferstehung bedeutet, dass wir ewig weiterleben werden, aber wir werden auch einen neuen Körper bekommen. Lob und Dank, ich brauche mal einen neuen. Halleluja. Amen. Gehen wir zum 1. Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und Vers 20. Hier schreibt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Sag mal Erstling. Wenn es einen Erstling gibt, dann gibt es einen Zweitling, einen Drittling, einen Viertling und so weiter und so fort. Also in anderen Worten, wenn Jesus der Erstling war, der aus den Toten auferstanden ist, sein physischer Körper, welches in der Gruft lag, welches sie begraben haben, den Stein davor gesetzt, aber am dritten Tag ist der Stein durch ein Erdbeben weggerollt worden und Jesus kam aus der Gruft raus. Und man muss aber verstehen, dass der Stein nicht weggerollt wurde, damit Jesus wieder rauskommen konnte. Stein wurde weggerollt, damit du sehen kannst, dass er ist nicht mehr drin. Weil mit diesem auferstandenen Leib, da kannst du wunderbare Dinge tun. Oh, Halleluja, ich freue mich schon drauf. Wir werden kurz ein paar Dinge ansprechen. Hier heißt es also, der Erstling, Vers 20, der Erstling der Entschlafenen, den da ja durch einen Menschen der Tod kam, das ist Adam gemeint, durch den einen Menschen, Adam und Eva, die Gesündigten im Garten Eden, der Tod kam über sie und durch sie wurde dieser Tod weitergegeben, jeden Einzelnen von uns. Wirst du sterben? Ja? Wir haben diese Gene gekriegt, diese Gene der Sündenübertragung, auch wenn wir in nicht gleichem Maß gesündigt haben wie sie, aber sie wurde uns weitergegeben, unseren Genen. Man sieht, wie der Körper immer älter wird, der Körper wird langsamer und so weiter und so fort und der Körper stirbt. Also wie durch den einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen, das ist Jesus, die Auferstehung der Toten. Viele Christen glauben einfach, wenn man stirbt, man ist irgendwie einmal nur ein durchsichtiges Wesen, ein Geistwesen und Seele und man schwebt und schwirrt irgendwie durch die Gegend hindurch wie ein Gespenst oder wie ein Geist. Nein, Gott hat einen Plan für uns, dass wir einen neuen Körper kriegen. Wir sind geistliche Wesen, aber wir wohnen in einem Leib. Und Gottes Plan war schon immer, dass wir einen Körper haben, welches auch physische Dinge berühren kann. Aber dieser Körper ist verseucht worden mit Sünde, sodass dieser Körper am Sterben ist, schwach ist. Aber Gottes Plan ist, um uns einen neuen Körper zu geben, und zwar genauso einen, wie Jesus hat, weil er ist der Erstling. Der Erstling aus den Toten. Es heißt also hier in Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Diejenigen, die in Christus sind. Ja. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der eigenen Reihenfolge. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft, denn das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Also zuerst Christus ist auferstanden, um den Weg vorzubereiten als Erstling, aber es heißt dann auch alle anderen, die an ihn glauben. Ja, dazu gehöre ich, Halleluja. Ich habe einen neuen Körper, wo dann kommt. Oh, glory to God. Aber bis dahin loben, dank dem Herrn. Jesus kam, starb am Kreuz zur Heilung unseres Körpers. Also er hat uns bereits jetzt schon, ja, hat unseren Körper gekauft. Er macht, was er machen kann mit unserem Körper, damit wir gesund leben können und Gott dienen können in dieser Welt. Aber dieser Körper hat seine Zeit gesehen dann irgendwann. Es gibt einen neuen. Und zwar aus diesem Körper wird etwas Wunderbares geschehen. Es wird eine Verwandlung stattfinden. Wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird, Halleluja, wird aus diesem Körper etwas Gewaltiges. Genauso wie aus dem Körper von Jesus, als er geschlagen wurde, ausgepeitscht wurde, am Kreuz und so in die Gruft gelegt worden ist. Er kam aber aus siegreich heraus. Amen. Gehen wir zu Vers 42 vom 1. Korintherbrief 15. Es würde sich lohnen, immer wenn du dir vielleicht Gedanken machst, ja, wie geht's weiter, was ist die Zukunft und so weiter, 1. Korinther 15 einfach mal voll durchzulesen. Und einfach zu sehen, was Auferstehung bedeutet. Sodass wir niemals uns Sorgen machen müssen um einen gläubigen Christen, der stirbt im Herrn. Mit gläubigen Christen müssen wir uns niemals Sorgen machen, egal wann, auch wenn man vor seiner Zeit vielleicht gestorben ist. Es ist dennoch so, dass wir ewig leben, wir werden einen neuen Körper auch bekommen. Amen. Vers 42. So ist auch die Auferstehung der Toten. Wie ist sie? Jetzt hören wir mal. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Das heißt nicht durchsichtig, das heißt nicht gespenstisch, sondern das heißt einen Körper, einen physischen Körper, wie Jesus einen hat nach seiner Auferstehung. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, das ist Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Also der zweite Mensch, der zweite Adam, der zweite, der angefangen hat, eine neue Rasse von Menschen, kann man so sagen, hervorzubringen. Und ich bin eine Verbindung von beidem im Moment. Im Moment habe ich meine Verbindung, ja, zu meiner Mom, zu dem ersten Adam mit meinem physischen Körper jetzt, wo die Sünde mir als Gen weitergegeben worden ist. Deswegen kriege ich immer wieder so ein bisschen Falten oder sonst was. Ich werde älter. Irgendwann einmal gibt der Körper ab. Das habe ich von meinen Genen, vom ersten Adam. Aber mein Lieber, es gibt auch einen zweiten Adam. Halleluja. Und da habe ich auch Gene gekriegt. Und zwar dieser zweite Adam, den kannst du vielleicht jetzt äußerlich noch nicht sehen in meinem Körper, aber hier innen drin. Ich bin ein neuer Geist. Wie die Bibel sagt, bist du in Christus, so bist du eine neue Schöpfung. Halleluja. Oh, da innen drin wohnt eine neue Schöpfung. Oh, ich weiß es. Mit 18 Jahren ist diese neue Schöpfung entstanden. Der Alte ist gestorben. Und als ich mich taufen ließ, das war mein Begräbnis, wo ich allen gezeigt habe, der alte Peter, der ist gestorben. Es wohnt ein neuer hier innen drin. Halleluja. ein neuer Geist, neue Gene, das ewige Leben in mir habend. Du kannst es noch nicht von außen vielleicht sehen über diesen Körper, aber irgendwann einmal, wenn Jesus zurückkommt, wenn die letzte Posaune bläst, wird dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen. Halleluja. Das heißt, dieser Körper wird nicht einfach nur hinfallen, ich lasse ihn zurück, dieser wird verwandelt werden. Verwandelt werden. Halleluja. Wenn ich bleibe bis zur Wiederkunft des Herrn, wenn ich sterbe vorher, dann wird dieser Körper zu Staub der Erde. Wird dieser Körper zu Staub wieder. Und man wird mich begraben. Aber mein Lieber, wenn Jesus zurückkommt, Halleluja. Dann wird er kommen mit mir, mit meiner Geist und Seele, welches beim Herrn wäre, wird zurückkommen und einen neuen Körper werden wir kriegen. Halleluja. Der Herr will dir einen neuen Leib geben, um in dieser Welt, in der zukünftigen Welt, welches Jesus mit uns vorhat, Gewaltiges zu tun. Der Himmel ist nicht ein Ort, wo es langweilig wird, wo man sagt, ja, nein, da schwebt man von Wolke zu Wolke und spielt Harfe oder Violine oder Trompete oder sonst was. Und irgendwann einmal wird es mir langweilig, wenn ich da 100.000 Millionen Mal schon gesungen habe, dasselbe Lied. Du hast keine Ahnung. Gott hat Pläne und Absichten. Schau dir nur diese Welt an, auch selbst mit dem Sündenfall über diese Welt. Wie schön die Welt auch sein kann. Wie detailliert sie ist, bis ins kleinste Detail, auf die Atome und die Quanten und all das, was es gibt. Und das Universum, wie gewaltig, wie groß es ist. Und all das, was es gibt, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott noch in die Zukunft mit uns vorhat. Alles, was wir entdecken und was wir erleben können. Meine Güte. Gott hat Pläne und Absichten. Wenn er zurückkommt, wird dieser Leib einen neuen Leib bekommen, wie es hier eben auch steht. Vers 48. Wie der irdische, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, ich trage jetzt das Bild des irdischen, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen, Jesu Christi. Halleluja. Wir werden das Bild des himmlischen tragen. Nun, wie war es mit Jesus, als er auferstanden ist? Nun, du kannst es selber ein bisschen studieren. Also nach der Auferstehung, wie er plötzlich erschienen ist, dort in dem Raum, wo die Jünger versammelt waren. Und sprach mit ihnen und hat sogar mit ihnen gegessen. Er war physisch tastbar, weil er sagte dann zu Thomas, der nicht glaubte, als die Jünger ihm erzählten, sie hätten ihn eine Woche zuvor gesehen und mit ihm gesprochen. Jesus sagte, Thomas, komm her. Und leg deinen Finger in meinen Nägel mal hier und steck deine Faust in meine Seite. Weil Jesus sogar nach der Auferstehung, er trägt noch diese Male. Weil das sind die Male, die er für dich und mich trug, damit wir die Ewigkeit erleben können zusammen mit ihm. Die wird er immer für uns tragen. Und sie fassen ihn an. Jesus sagte, fass mich an und sehe, dass ich nicht einfach Geist bin, nicht ein Gespenst bin, nicht einfach nur ein durchsichtiges Wesen bin, durch die Gegend gehe, sondern dass ich Fleisch und Bein habe. Hat sich hingesetzt, hat mit ihnen gegessen. Wisst ihr, dass wir mit unserem neuen Leib essen werden? Oh, Halleluja. Der wird nicht dick, Lob und Dank. Ich muss nicht meine Hemden wechseln, ja, nachher oder sonst irgendwas. Der neue Leib wird nicht stinken, Halleluja. Muss nicht duschen oder waschen oder so. Und du kannst essen, was du willst. Halleluja. Glory to God. Das Erste, was Jesus tun wird mit uns, wenn wir im Himmel versammelt sind mit ihm, ist, dass er am Tisch mit uns zusammensetzen wird und das Hochzeitsmahl des Lammes essen. Ich freue mich schon drauf. Da gibt es sicher auch Barbecue, oder? Weiß nicht. Was auch immer, es wird gut sein. Es wird gut sein. Glory to God. Jesus konnte plötzlich auftauchen in einem Zimmer und plötzlich wieder verschwinden. Er brauchte nicht die Tür zu öffnen und sagen, tschüss miteinander, ich gehe jetzt. Plötzlich war er da. Als er mit den zwei auf dem Weg nach Emmaus zusammen war und erzählte über sich und was über ihn geschrieben stand im Alten Testament. Und er setzte sich hin und hat das Abendmahl mit ihnen gefeiert. Und dann heißt es, und als er ihnen das Abendmahl gab, wurden ihre Augen geöffnet, sie erkannten, es war Jesus und plötzlich verschwand er. Glory to God. Muss ich kein Strombillett mehr lösen. So wie der Himmlische werden auch die Himmlischen sein. Werden wir auch sein. Du fragst dich, wie ist denn das möglich? Es wird Moleküle sein, es wird aus diesem Leib etwas sein. Und einer hat es mal so gedacht, du weißt ja, vielleicht denkst du noch an die Physik oder die Chemie, wie es ist. Wenn du eine Substanz erhitzt, dann verändert sie sich, ja, je nachdem, was geschieht. Nehmen wir Wasser als Beispiel. Wenn du Wasser nimmst und sie erhitzt, oder, ein bisschen Nudeln kochen oder sowas, oder dann fängt sie an, damit sie zu Dampf, stimmt's? Warum werden diese Moleküle zu Dampf? Weil diese Moleküle, die fangen an zu schwingen. Und die fangen an so heftig zu schwingen, dass es dann heiß wird. Es wird heiß, sie schwingen und so verändert sich das. Nun, wenn die Moleküle so schnell schwingen wie mit Lichtgeschwindigkeit, ohne dass es überhitzt, dann wird die Sache plötzlich verschwinden. Das ist nicht Raumschiff Enterprise, das ist, oder? Man kann das eigentlich nicht. Weil in dem Moment, wenn man etwas erhitzt, die Moleküle anfangen zu schwingen, ganz stark, es wird heiß und es verändert sich. Aber wenn Gott die Möglichkeit schafft, dass unsere Moleküle schwingen können mit der Geschwindigkeit des Lichts, das heißt, man kann schneller als Geschwindigkeit des Lichts, weil dann kannst du es nicht mehr sehen, oder? Ohne dass es überhitzt, dann plötzlich bist du verschwunden. Nur als Idee. Also ich weiß nicht, wie der Herr das machen wird, aber glory to God. Wir haben es erlebt, wie er das mit Philippus gemacht hat. Philippus war in der Wüste draußen, hat einen äthiopischen Mann gedient, hat ihn zum Glauben geführt, hat ihn getauft. Und dann heißt es, und plötzlich war er in einer anderen Stadt, welches über 20 Kilometer weit weg war. Enoch vom Alten Testament. Er wandelte mit Gott und Gott hat ihn so sehr gemocht und so sehr geliebt. Er hat einfach gesagt, Enoch, du musst einfach zu mir nach Hause kommen. Und plötzlich war er entrückt. Er ist nicht gestorben. Sein Körper hat niemand gefunden. Seine Frau hat ihn lange gesucht. Wann kommt er nach Hause zum Abendessen? Aber Gott nahm ihn zu sich. Psst. Halleluja. Wir kriegen einen neuen Körper, der Gewaltiges tun kann. Der wird nicht dick, der wird nicht alt, der wird nicht müde, der wird nicht stinken. Amen. Halleluja. Aber schaut hier, wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, was Paulus hier schreibt, Vers 51. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Das heißt, sterben, ja, körperlich sterben. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu. In einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Um diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen. In einem Augenblick werden wir verwandelt werden. Halleluja. Der Tag wird kommen. Vielleicht kommt er bald. Ich gehe davon aus, in unserer Generation wird das noch geschehen. Deswegen wandelt mit dem Herrn. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht benebeln in dieser heutigen Zeit. Mit allem, was ist, mit allem, was ablenkt. Gold und Silber und Frauen und Pornografie und was weiß ich, was alle Dinge, unsere Aufmerksamkeit nehmen wollen. Halte deine Augen auf Jesus Christus, weil der Tag wird kommen. Und die Schrift wird sich alles erfüllen. Und ich werde zu denen gehören. Halleluja, die sagen, Maranatha, Jesus, komm bald. Komm. Halleluja. Jesus macht nämlich auch diese Aussage. Darum ist es wichtig, dass man das einfach als Grundlage hat. Wir werden ewig leben. Gott hat ein ewiges Leben. Andere Religionen, Buddhismus, sie glauben, dass wenn sie sterben, sie gehen ins Nirvana oder versuchen wenigstens dahin zu kommen, auslöschen ins Nichts. Oder dass die östlichen Religionen, dass sie ein Teil des Ganzen dann werden, ein Baum oder eine Reinkarnation, dass man zurückkommt als eine Kuh, wenn es einem gut geht, oder eine Ameise, wenn es weniger gut geht, oder was weiß ich. Es gibt keine Reinkarnation, man kommt nicht zurück aus was anderes. Es ist kein Auslöschen, sondern wir haben einen Geist und wir besitzen eine Seele, wir haben einen Leib und dieser Leib soll sich verwandeln, wenn Jesus Christus zurückkommt. Und wenn wir vorher schon sterben, dann wird Jesus uns mit ihm zurückbringen, wie es im 1. Thessaloniker 4 heißt, und wir werden alle einen neuen Körper kriegen. Halleluja. Bombekörper. Glory to God. Muss ich nicht mehr ins Fitnesscenter. Halleluja. Aber lesen wir hier diese Worte von Jesus noch hinzu zu diesem Teil hier. Johannes 11 und Vers 24 und 25. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung, das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Das ist, was wir glauben sollen. Amen. Amen. Totenauferstehung. Halleluja. Das ist eine Grundlage, dass wir wissen, wenn wir sterben, wir sterben nicht einmal wie eine Mücke und es gibt uns nie mehr, sondern Gott hat einen Plan für uns. Und das Letzte, was ich kurz ansprechen möchte, im Hebräerbrief Kapitel 6, ist die Lehre des ewigen Gerichts. Diese beiden Lehren haben damit zu tun mit unserem Umgang mit der Welt oder in der Welt, kann man sagen. Die ersten zwei, unser Umgang mit Gott, Buße und Glaube. Die nächsten zwei, Handauflegung und Taufen, unser Umgang miteinander. Aber diese letzten zwei, Totenauferstehung und ewiges Gericht, haben zu tun, unser Umgang in dieser Welt. Wir werden auferstehen, aber das Zweite ist hier eben auch ewiges Gericht. Es kommt der Tag, an dem man jeder Mensch gerichtet wird. Es kann nicht ewig so weitergehen, wie es jetzt hier in der Welt momentan ist. Schau mit mir im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 26. Hebräer 9, Vers 26, es heißt, sonst hätte Jesus oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an, wenn er selber sündig gewesen wäre. Ja. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben und die Sünde wegzunehmen. Ja. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünde zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Wer erwartet das Erscheinen des Herrn Jesus? Halleluja. Ich freue mich darauf. Er sagt hier, es ist den Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Danach das Gericht. Man stellt sich manchmal die Frage, wie kann ein gütiger Gott Menschen in eine ewige Hölle schicken? Ewiges Gericht. Und in manchen christlichen Kreisen, sogar freikirchlichen Kreisen, gibt es Nuancen, wo man bereits schon anfängt zu predigen, die alle Versöhnung. Ja, am Schluss werden alle einfach gerettet werden. Aber die Schrift ist ziemlich klar drin, indem dass es heißt, wie Jesus auch das große Missionsbefehl gab, hat gesagt, geht hin und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aber Jesus sagte, ich bin nicht gekommen in die Welt, um zu verdammen. Ich bin gekommen, um zu retten. Und dennoch fragen wir uns, wie kann ein gütiger Gott ja Menschen richten? Nun, es müsste eigentlich die umgekehrte Frage sein. Wie können verlorene Menschen einen solch gütigen und herrlichen Gott nicht die Ehre geben? Das müsste eigentlich die Frage sein. Wir sagen, ja, aber Gott müsste doch was unternehmen, damit Menschen gerettet werden können. Hallo? Was predigen wir hier? Was hat er unternommen? Er hat nicht irgendwo einen Engel ausgesucht, der sowieso nichts mehr zu tun hatte, der brauchen wir sowieso nicht, der hat sowieso nur einen Flügel und den kann man für nichts mehr brauchen. Also der schicken wir und der soll etwas mit den Menschen machen. Nein, er selbst, Gott selbst, der ewig existierende Schöpfer, Allmächtige, Gott selbst nahm Fleisch und Blut an, lebte 33 Jahre lang als ein Mensch ohne seine Allmacht, ohne seine Allgegenwärtigkeit, ohne seine Allwissenheit und gab sein Leben am Kreuz für dich und für mich. Wer kann da sagen, dass Gott nicht die ganze Menschheit liebt, weil Jesus nahm die Sünden der ganzen Menschheit auf sich, um uns eine ewige Zukunft zu geben? Wer sind wir zu sagen, Gott, du bist ungerecht? Er konnte nicht, was sollte er noch mehr tun als das? Hätte es gar nicht nötig. Hätte sagen können, dass eine Schöpfung von mir ja nur die Hand verseit, also weg mit denen, komm, ich mache irgendetwas Neues. Nein, er nahm uns auf. Aber wir müssen verstehen, Gott muss die ewige Zukunft sichern. Die Erde ist heute nicht der Himmel. Schau nur um dich herum, schau einmal in den Nachrichten. Warum ist diese Erde nicht der Himmel? Hätte eigentlich ein Himmel sein sollen. Der Garten Eden hätte über diese ganze Welt verbreitet werden sollen. Aber ist es nicht, weil es Menschen gibt, die eben Gott nicht dienen wollen. Und das muss jedem Mensch überlassen werden. Wir müssen verstehen, der Himmel kann nur der Himmel sein, wenn alle, die dort sind, dort sein wollen. Nicht, weil sie einfach es nur ein bisschen besser haben wollen. Weil irgendwann einmal, ja, wird man sagen, ja, nein, gibt es wieder einen Aufstand, gibt es wieder eine Änderung, gibt es wieder jemanden, der vom Baum der Erkenntnis vom Guten, Bösen essen will. Nein, Gott liebt uns. Und Gott hat uns bestimmt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm eine Ewigkeit zu verbringen, das ganze Universum neu zu beleben, mit allen möglichen Schöpfungen, die auch wir kreieren werden, mit ihm zusammen. Aber es ist genauso, wie wenn Licht Finsternis umarmen will. Kann das Licht Finsternis umarmen? Geht nicht. In dem Moment, wo man in die Finsternis geht, wird das Finsternis Licht. Dreht das Licht an, Finsternis verschwunden. Gott konnte mit den Menschen nicht sie umarmen, weil der Mensch sich getrennt hat und ging in die Finsternis. Gott musste kommen, um den Menschen neues Licht zu geben. Durch Jesus Christus, damit er mit uns Gemeinschaft wieder haben kann. Er liebt uns. Und er hat alles unternommen. Wie wagen wir es zu sagen, dass Gott nicht alles unternommen hätte? Wir reden nicht irgendwo von einem Engel oder von einem anderen Menschen, der Gutes tut. Wir reden von Gott persönlich, der so viel von uns Menschen hält, dass er bereit war, dass Unglaublichstes zu tun, als er für uns am Kreuz starb. Wow. Deswegen wird es einen Tag geben müssen. Und Gott ist langmütig, die Schrift sagt uns. Gott ist langmütig. Fragt sich, warum lässt Gott so viel Leid und so viel Unheil? Weil er die Zeit abwarten will, dass möglichst viele Menschen gerettet werden können. Aber der Tag wird kommen. Sie muss kommen. Wo Jesus Christus zurückkommen wird. Und der Tag des Gerichts, wo wir in eine ewige neue Zukunft geben können, wo Gerechtigkeit herrscht und Frieden herrscht. Und darüber kannst du lesen in der Offenbarung. Nach dem großen weißen Throngericht. Und deswegen, wie wir es auch am Freitag gehört haben, an unserer Veranstaltung mit Ben Fitzgerald, ist es so von enormer Wichtigkeit, dass wir jede Gelegenheit nehmen, mit aller Weisheit und Liebe und Gnade Gottes den Menschen zu erzählen, was Jesus für sie getan hat. Die meisten haben ein verkehrtes Bild vom Christentum, ein verkehrtes Bild von Jesus. Denken nur an tote Religion, an Müssen und Machen und Tun und Nicht-Tun dürfen. Ein völlig verkehrtes Bild als das Bild von der Liebe Gottes, was Gott bereit war zu tun. Wie er sie haben möchte, wie Jesus schon für ihre ganze Schuld, alles was gewesen ist, bezahlt hat und ihnen eine neue Zukunft anbietet. Wer kann das verkündigen? Das können nur wir. Deswegen müssen wir es leben, deswegen müssen wir es verstehen, deswegen müssen wir es glauben, was die Totenauferstehung für uns bedeutet. Aber auf der anderen Seite verstehen, dass ewiges Gericht kommen wird. Die mit Jesus Christus unterwegs waren, die werden Belohnungen empfangen. Wir werden vor dem Herrn stehen, wie Paulus es steht. Und er wird sich bei uns bedanken. Wir werden Lohn auch bekommen. Und wird da sein. Andere wiederum, es gibt keine andere Möglichkeit. Denn wenn man nicht mit dem Licht zusammen sein will, dann gibt es nur noch Finsternis. Was ist die Hölle? Die Hölle ist nichts anderes als eigentlich das Fehlen von Licht, Liebe und Leben. Und wer ist Licht, Liebe und Leben? Das ist Gott. Und wenn man nicht will mit Gott zusammen sein, dann will man nicht mit, was Leben ist und Liebe und Licht. Gott lässt jetzt in dieser Zeit sein Licht, sein Leben hier auf dieser Erde wirken. Aber man kann nicht ewig in diesen Situationen bleiben. Es muss der Tag kommen. Und deswegen müssen wir die Stunden nutzen, die wir haben. Und vor Augen führen, was es heißt, dass Jesus Christus kam und sein Leben für uns gegeben hat am Kreuz. Ständig vor Augen halten, wie das Abendmahl, das Jesus eingeführt hat. Niemals vergessen, wer es war, der da gelitten hat und wer da gekommen ist. Wir sollten die Vergebung unserer Sünden niemals vergessen. Ja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus geworden, aber mir ist bewusst, das ist ein Geschenk gewesen. Ich habe es nicht verdient. Auch eine Maria Theresa, eine Person, die man denken würde, das ist die liebevollste, beste Person, dienendste Person, die es jemals gab. Auch sie musste gerettet werden. Das Schlimmste bis zum Besten. Keiner von uns hat es verdient. Wir alle brauchen Gottes Gnade. Und können sie auch empfangen. Und das ist das Schöne. Halleluja. Dass er uns liebt und annimmt. Dass wir uns nicht perfekt ihm zeigen müssen. Sondern wir müssen ihm zeigen, was unser Herz ist. Denn wir wandeln mit unserem Herzen, dann holt er uns dort ab und er führt uns. Ich sage es immer wieder, mit dem schließe ich ab, bevor wir zum Abendmahl kommen. Ich sage es immer wieder, der christliche Glaube ist der einzige Glaube, wo du beginnst mit dem ewigen Leben. Jeder andere Glaube, buddhistisch, muslimisch, Taoism, egal was du nimmst, jeder andere Glaube, der versucht, das ewige Leben zu kriegen durch Meditation, durch Lehren, durch Abmühen, durch Werke, durch was weiß ich, was es alles ist. Die suchen das ewige Leben, dass sie es irgendwie bekommen können. Aber im Christentum, mein Lieber, es beginnt damit, dass du es geschenkt kriegst. Nicht, wenn du in den Himmel kommst, sondern hier und jetzt. Denn wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Nicht wird das ewige Leben kriegen, sondern hat es jetzt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass du deine Augen von dir selber wegnehmen kannst, dich selber immer zu verbessern und heiliger zu werden und deine Augen auf andere richten und anderen Menschen dienen. Du musst nicht an dein eigenes arbeiten, sondern kannst anderen dienen. Und Gott wird dich schon noch, wie sagt man, rausputzen. Ja. Amen. Stück für Stück. Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander.